Kontinent, das europäische Magazin.
Auf SR Kultur, Antenne Saar und auch im Podcast. Mein Name ist Florian Mayer und ich heiße Sie herzlich zu unserer heutigen Ausgabe von Kontinent. Willkommen. Die Weltklimakonferenz, die COP29, ist gerade in vollem Gange. Bei der aktuellen Lage enorm wichtig, läuft aber irgendwie dann doch immer etwas unter dem Radar. Wir werfen deshalb einen Blick nach Stockholm, wo unsere Korrespondentin Sophie Donges auf die Suche gegangen ist nach konkreten Maßnahmen zum Schutze des Weltklimas. Das EU-Parlament hat sich vergangene Woche ebenfalls mit den Folgen des menschengemachten Klimawandels auseinandergesetzt. Genauer mit einem Gesetz, das diesen innerhalb der Lieferketten zumindest etwas eindämmen soll. Es geht um das sogenannte EU-Gesetz zur entwaldungsfreien Lieferkette und warum das gerade auf der Kippe steht. Und dann beschäftigen wir uns noch mit dem Thema Glücksspiel in Italien und wie der Staat dort mit der Sucht richtig Kasse macht. Zuerst aber in die Slowakei. Dort zeigt sich ein beunruhigendes Phänomen, dessen Blaupausen sehr gut in Ungarn unter dem autoritären Viktor Orban oder in Polen unter der rechtsnationalen Ex-Peace-Regierung beobachtet werden konnten. Die Einschränkung der Meinungsfreiheit beginnend bei der Kontrolle der Medien durch den Staat. Seit einem Jahr ist Robert Fico als Premier zurück im Amt. Und aus seiner Abneigung gegen kritische Medien macht er kein Geheimnis, erklärt sie öffentlich zu Feinden. Unliebsame Journalisten beschimpft er als blutrünstige Bastarde oder verklagt sie gleich. Auch auf private Medien hat er indirekt Einfluss. Einige gehören Unternehmen mit großen Geschäftsinteressen in der Slowakei an, die es sich mit der Politik natürlich nicht verscherzen wollen. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat Fico im Sommer abgeschafft und unter stärkerer politischer Kontrolle neu gegründet, trotz Protesten in der ganzen Slowakei und Streiks von Medienschaffenden. Welche Einflussnahme auf ihre Arbeit erleben Journalistinnen und Journalisten in der Slowakei und wie gehen sie mit dem wachsenden Druck um? Antworten darauf hat Marianne Allweis in ihrer Reportage gesammelt.
Wir können Deutsch miteinander sprechen.
Freut mich sehr.
Der Deutsche Kai Zeisberg arbeitet für das slowakische Radio in einem der bekanntesten Gebäude in der Hauptstadt Bratislava.
Boah, das ist ja ganz beeindruckend hier. Ich komme mir vor wie in den 70er Jahren.
Das irgendwie ist so auch 70er, 80er Jahre, steht inzwischen unter Denkmalschutz, Gott sei Dank.
Das Rundfunkhaus erinnert an eine umgekehrte Pyramide und ist eine Architekturikone. Vor 8 Jahren hat es den Sachsen in die Slowakei verschlagen. Er hat sich in Land und Leute verliebt und ist seitdem Redakteur für das deutschsprachige Programm des slowakischen Auslandsradios Radio Slowakei International.
Und hier das heutige RSI-Magazin, die Slowakei hautnah mit den folgenden Themen. Um nicht immer nur aus der Hauptstadt oder der Westen.
Der Auslandssender gehört zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Slowakei. Mit einer einfachen Mehrheit im Parlament hat ihn die Regierung am 1. Juli formell schließen lassen und ein neues, regierungsfreundlicheres Medium geschaffen. Ihr Argument? Radio und Fernsehen hätten bisher nicht objektiv berichtet. Kai Zeisberg hält das für einen Vorwand, wie die meisten seiner Kolleginnen und Kollegen. In erster Linie habe Premier Robert Fico den Intendanten vor Ablauf seiner Amtszeit loswerden wollen, um einen Gefolgsmann einzusetzen.
Dadurch ist ja dann diese Veränderung jetzt gemacht worden, dass das ganze Unternehmen umbenannt wurde, damit man diese 5-Jahres-Periode des Generaldirektors unterbrechen konnte.
Aus dem alten RTWS wurde über Nacht der neue Sender STWR. Der Übergang läuft chaotisch. An neue Jingles oder Internetadressen hat niemand gedacht. Ein neuer Generaldirektor ist noch nicht im Amt, nur ein Interimschef. Personalveränderung hat es seit der Reform wenige gegeben, beim Auslandsrundfunk noch keine. Bisher habe niemand in seine Arbeit eingegriffen, meint Zeisberg. Für Fico seien die Inlandsprogramme relevanter, außerdem senden sie vor allem Nachrichten und Reportagen, keine politischen Kommentare.
Wir sagen ja wirklich nur, was sich ereignet hat. Und wenn ich eben eine Meldung habe, dass die Kulturministerin Martina Šimkovičová öffentlich äußert, dass sie sich Sorge um die weiße Rasse macht, die von der LGBTI-Ideologie bedroht ist, dann ist das eine Meldung und ich muss die nicht mal kommentieren. Das ist Aussage genug und bisher bringe ich das. Und wenn das nicht mehr möglich wäre, dann wäre das für mich wirklich eine rote Linie.
Ich bin hier heute wahrscheinlich letzten Tag oder übrigen.
Für Sonja Weißowa ist diese rote Linie längst überschritten.
Hier im Radio bin ich seit 2009.
15 Jahre lang war die 35-Jährige im slowakischen Radio angestellt.
Hier habe ich gearbeitet, das war meine Kanzlei.
Seit 2022 war Weißowa Leiterin der Auslandsredaktion.
Zum Beispiel, ich habe eine Sendung über die Europäische Union gehabt, seit 2018. Leider, es geht nicht weiter. Management oder ich weiß nicht, Direktoren haben entschieden, dass sie wollen eine Sendung über die Europäische Union nicht mehr.
Kurz nach der Rundfunkreform wurde ihr mitgeteilt, Europa interessiere nicht. Und es gibt weitere Beispiele für Eingriffe ins Programm. Ein Live-Interview wurde abgesagt. Das Fernsehen wollte mit dem gerade entlassenen Chef des slowakischen Nationaltheaters sprechen und durfte das nicht. Ein Online-Redakteur musste sogar gehen, weil er einen regierungskritischen Artikel nicht löschen wollte. Dabei hatte Interimsintendant Igor Slanina persönlich angerufen und das verlangt. Die Sorge vor systematischer Zensur im Redaktionsalltag ist groß.
Der Übergangschef sagt ganz offen, dass er jede Woche zur Kulturministerin geht. Früher gab es wenigstens etwas Unabhängigkeit. Jetzt ist der Sender vom Staat abhängig. Vollkommen.
Schon die Vorgängerregierung von Ministerpräsident Fico strich die Rundfunkgebühren und führte eine staatliche Finanzierung ein. Fico hat sie sofort gekürzt. Den neuen Chef wählt ein Rundfunkrat. Die Mehrheit der Mitglieder bestimmt direkt die Regierung, vor allem Kulturministerin Martina Šimkovičová. Sie verantwortet die Rundfunkreform. Zur umstrittensten Figur der slowakischen Regierung wurde sie schon davor, durch erste Eingriffe und Entlassungen im Kulturbereich. Den versucht sie seit Anfang des Jahres nach ihren rechtsnationalen Vorstellungen umzukrempeln, wogegen sich seit Monaten immer wieder Massenproteste formieren.
Vyzývame všetkých poslancov a poslankyne, hlasujte proti ich prijatiu.
Als Weißowa von der Rundfunkreform hörte, organisierte sie Protest, eine Petition, einen Aktionstag und den ersten Streik in der Geschichte des Hauses.
I don't care who is in the government. What is important for me is the
Mir ist egal, wer an der Regierung ist. Was für mich wichtig ist, das ist die Meinungsfreiheit. Journalisten müssen die Meinungsfreiheit beschützen. Wer sonst? Deshalb habe ich meinen Job riskiert. Viele Kolleginnen und Kollegen haben nicht mitgestreikt. Sie wollten dem Unternehmen nicht schaden. Und sie hatten große Angst. Ich wusste, dass wir die Reform nicht stoppen können. Aber wir haben gezeigt, dass es Widerstand gibt und sie sich nicht alles erlauben können. Sie gehen jetzt sanft vor.
Weißowa hat auch früher Erfahrungen gemacht mit Druck aus der Politik, aus unterschiedlichen Richtungen, etwa unter einem früheren Fico-freundlichen Intendanten. Der strich den Investigativjournalismus. Ihr wurde verboten, ein Interview mit Reporter ohne Grenzen über die Pressefreiheit in der Slowakei zu senden. Einige Leute aus dieser Zeit seien nun zurück, sagt die Journalistin. Sie will dieses Mal nicht bleiben und auf ihre journalistischen Grundsätze pfeifen. Sie hat gekündigt, als eine von wenigen. Viele andere warten ab.
I feel now in radio like some canary in the mine.
Ich fühle mich im Radio wie ein Kanarienvogel in der Kohlemine. Früher hat es Vögel in den Bergwerken gegeben. Und wenn dort Gas ausgetreten ist, dann sind sie als Erste davongeflogen. Jetzt gehe ich früh, weil ich denke, dass es hier nun noch viel schlimmer kommen wird.
Hier sind die Auslandsredaktionen und ich sitze da in der Hintergrund.
Im Großraumbüro.
Ja, im Großraum, ja. Ich bin zusammen mit allen.
Auch Matusz Kostolny bereitet sich auf schlimmere Zeiten vor.
We have to think that they're listening to us and that's the way how it works.
Der Chefredakteur von Dänik N. hat gerade ein neues Handy bekommen. Auch alle anderen Telefone der Redaktion der unabhängigen liberalen Zeitung sollen noch überprüft werden. Denn Kostolnys Kollegen haben herausgefunden, dass die Slowakei Pegasus gekauft hat. Die umstrittene Spionagesoftware, die aus der Ferne in Handys eindringen kann.
Of course everybody will deny it because it's against the law.
Sie werden das abstreiten, denn das verstößt gegen das Gesetz.
Vier Quellen bestätigten das dem Blatt. Auch, dass der Staatstrojaner seit September vom Geheimdienst genutzt wird. Aus Ungarn war zuerst bekannt geworden, dass die Regierung Pegasus einsetzt, um Medienschaffende und Oppositionelle illegal zu überwachen.
Fico hat einen Mann zum Chef des Geheimdienstes gemacht, der keinerlei Erfahrung mitbringt. Er ist der Sohn eines ehemaligen Polizeichefs und trägt ein Tattoo seines Vaters in Uniform auf dem Unterarm. Das ist seine einzige Qualifikation. Und er hat seinem Vater und Fico geholfen, als beide ins Visier der Justiz gerieten.
He was fighting for his father and he was helping Fico during those 3 years when they were accused and they were sentenced.
Diese Leute seien in der Lage, den Geheimdienst für ihre Zwecke zu missbrauchen, befürchtet der Journalist. Ähnlich wie in der Slowakei in den 1990er Jahren unter dem autoritär regierenden Wladimir Mečiar. Und ähnlich wie früher in Polen unter der rechtsnationalen PiS-Partei haben der linksnationale Fico und seine Koalitionspartner inzwischen auch das Instrument der Klage gegen Medienschaffende entdeckt.
Es ist noch nicht so massiv wie in Polen. Im ersten Regierungsjahr waren sie damit beschäftigt, den Rechtsstaat zu zerstören und Institutionen mit ihren Leuten zu besetzen. Aber es gibt Klagen gegen uns, gegen namhafte Kommentatoren. Wir versuchen vorbereitet zu sein.
Und jetzt verklagt auch die Kulturministerin Šimkovičová den Schriftsteller Michal Voretsky wegen eines Kommentars in Denik N. Darin bezeichnet Voretsky die Ministerin als Neofaschistin und belegt das mit deren Aussagen. Ihm drohen bis zu 5 Jahre Haft. Regierungschef Fico verklagt den Chefredakteur des Online-Nachrichtenportals Actuality.sk, Peter Bardi. Er hat ein Foto von Fico für sein Buchcover genutzt. Fico verlangt dafür 100.000 Euro Schadenersatz. Seit dem Attentat auf ihn hat er seine Rhetorik gegenüber der Opposition und kritischen Medien noch verschärft. Im Mai hatte ein slowakischer Rentner Fico angeschossen und lebensgefährlich verletzt.
Mr. Fico is attacking media all the time. We were named as enemies.
Fico hat die Medien immer angegriffen. Uns hat er schon vor Jahren zu Feinden erklärt und selten unsere Fragen beantwortet. Nach seiner Wiederwahl war ich naiv. Ich dachte, unser größter Vorteil im Vergleich zu Ungarn oder Polen ist unsere Medienlandschaft. Wir liberalen Zeitungen sind finanziell vollkommen unabhängig vom Staat. Wir wussten, dass sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zerstören würden, aber das ist nicht der wichtigste Player. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie auch private Medien zerstören können, private Fernsehsender.
Die seien in der Slowakei stark, besonders TV Markiza, mit der größten Reichweite und dem besten Politikangebot, meint der Zeitungsmann Kostolny.
Tentoraz máme pre vás exkluzívne prieskum dôveryhodnosti všetkých ministrov Ficovej vlády.
Im Mai richtete sich einer der bekanntesten Fernsehmoderatoren am Ende der bekanntesten Politik-Talkshow des Landes na telo direkt ans Publikum.
Na telo s Michalom Kovačičom v nedeľu o 13. na Markíze.
Wir stehen nicht nur unter dem Druck von Politikern, sondern auch von unserer eigenen Leitung. Die Slowakei erlebt einen Kampf um die Urbanisierung unserer Medien. Öffentlich wird über den Rundfunk diskutiert. In Wahrheit verläuft dieser Kampf überall, aber still und schleichend, mit verheerenden Folgen für die slowakische Demokratie.
Inzwischen bereitet Michal Kovačič ein eigenes Fernsehprojekt fürs Internet vor. Denn nach seiner offenen Kritik war er seinen Job los und die Sendung vorläufig abgesetzt, nach längeren nebulösen Diskussionen über ihre Zukunft.
Angefangen hat es im letzten Dezember, als der Programmdirektor ausgetauscht wurde. Im Januar hatte ich ein Treffen mit ihm und er wollte nicht, dass ein regierungskritischer Sonderstaatsanwalt als Gast in meine Sendung kommt. Der sei ein rotes Tuch für die Eigentümer in Prag. Ich meinte, das sei Zensur, die ich nicht akzeptiere.
Viele Mitarbeitende von Markiza protestierten dagegen, dass sie weniger Politik bringen sollten und wenn, dann irgendwie ausgewogener, erzählt Kovačič. Die Belegschaft forderte eine schriftliche Vereinbarung über journalistische Standards und ein Bekenntnis, auch kritisch über Politik berichten zu dürfen. Dazu kam es allerdings erst, als Kovacic an die Öffentlichkeit ging und sich die Belegschaft solidarisierte, indem sie Streikbereitschaft ausrief.
Es ist in Ordnung, wenn ein Besitzer etwas ändern will, wenn er alle gesetzlichen Auflagen einhält. Aber er soll das den Zuschauern sagen und seinen eigenen Arbeitnehmern.
Außerdem sollten die Besitzer mögliche Interessenkonflikte offenlegen, fordert der Fernsehjournalist. Markiza gehört dem tschechischen Investmentriesen PPF, der Milliardärin Renata Kellnerova. Die betreibt in der Slowakei nicht nur ein Medienunternehmen, sondern zum Beispiel auch das Mautsystem oder Telekommunikationsfirmen, profitiert also von staatlichen Aufträgen und will es sich mit der Vizoregierung nicht verscherzen, meint Kovacic. Michal Kovacic will von solchen Geschäftsinteressen unabhängig sein. Sein Fernseh-Startup mit dem Namen 360 Grad finanziert er durch eine Spendenkampagne. Fast 65.000 Menschen unterstützen ihn mit insgesamt knapp 600.000 Euro. Ab Mitte November sind Berichte aus dem Parlament geplant und Reportagen aus den Regionen. Auch investigative Formate wollen Kovacic und sein Team online wiederbeleben. Außerdem einen zentralen Politik-Talk.
Selbstverständlich werden wir als Ersten Robert Fico einladen, denn er ist unser Premier. Sollte er nicht kommen, werden wir es sicherlich schaffen, unsere journalistische Arbeit genauso gut zu machen wie bisher.
Sie hören Kontinent, das europäische Magazin. Der Begriff entwaldungsfreie Lieferketten ist aus Marketing-Sicht sicherlich ausbaufähig. Und setzt man noch das Wort EU-Gesetz davor, wird er dadurch nun auch nicht unbedingt catchy. Aber dahinter steckt eine ernste Absicht. Für Holz, Kaffee, Kakao, Palmöl, Rindfleisch oder Soja sollen künftig strengere Importregeln gelten. Nämlich dergestalt, dass dafür keine Wälder mehr abgeholzt werden dürfen. Darauf geeinigt hatten sich die EU-Kommission, das Parlament und die Agrarminister der EU-Länder bereits 2023. Anfang 2025 sollte das Gesetz dann auch in Kraft treten. Eigentlich. Seit ein paar Tagen ist jedoch klar, das Gesetz muss neu verhandelt werden. Die konservative EVP-Fraktion hatte im EU-Parlament Änderungsanträge eingebracht. Nachdem sich Lobbyverbände und einzelne Länder kurz vor Inkrafttreten und mit harten Sanktionen vor der Brust bei Nichteinhaltung mit Beschwerden zu Wort gemeldet hatten. Jule Reimer hat sich währenddessen in Brasilien, das massiv von diesem Gesetz betroffen wäre, umgehört, wie das alles dort so ankommt.
Ein Seminarhaus der katholischen Kirche in Brasilia. Im Speisesaal bedienen sich Männer und Frauen an Reis, Bohnen, Fleisch in Soße, geröstetem Maniokmehl und grünem Salat. Seringueiros, traditionelle Kautschukzapfer aus der Amazonasregion und ihre Einkäufer treffen sich hier fast drei Tage lang. Mit dabei Vertreter des Reifenherstellers Michelin und des Sportschuhproduzenten Veja. Organisiert hat das Treffen Luis Barasi von Imaflora. Imaflora ist eine Mischung aus Umweltlobbyverein und Sozialunternehmen. Es bietet sich auch als Zertifizierer an.
Es geht bei dem Treffen darum, die Hürden der Vermarktung zu diskutieren, aber auch um die Chancen von fairen Handelsbeziehungen, die honorieren, dass diese Seringueiro-Gemeinschaften mit ihren traditionellen Bewirtschaftungsformen den Regenwald erhalten.
Denn der Kautschuk wird nach altem Wissen gezapft, die Bäume des Regenwaldes immer nur so stark beansprucht, wie es dem Ökosystem als Ganzem nicht schadet. Die Wälder erhalten. Dazu soll auch das Gesetz der Europäischen Union für entwaldungsfreie Lieferketten beitragen. Wer in der EU künftig Kaffee, Kakao, Soja, Kautschuk, Holz oder Rinderprodukte verkaufen will, muss anhand einer Sorgfaltserklärung nachweisen: erstens,
an welchem Standort der Welt die Produkte erzeugt wurden.
Zweitens,
dass auf dieser Fläche nach 2021 kein Holzeinschlag mehr stattfand.
Und drittens,
dass das Produkt gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes erzeugt wurde.
Zusätzlich wird jedem Land eine von drei Risikokategorien zugeordnet: niedriges Risiko, mittleres und hohes Risiko. Der Meteorologe Carlos Nobre zählt zu den führenden Klimawissenschaftlern weltweit. Er begrüßt das Gesetz.
Wir müssen unsere Treibhausgasemissionen auf Null bringen. Bisher nehmen die verschiedenen Ökosysteme noch ungefähr ein Drittel des gesamten CO2-Ausstoßes auf, insbesondere die Wälder. Stellen Sie sich mal vor, das gäbe es nicht mehr. Wir hätten schon längst eine Erwärmung um mehr als 2 Grad überschritten. Daher ist es sehr wichtig, jegliche Entwaldung zu stoppen. Zudem die Entwaldung selbst die Treibhausgasemissionen auch nochmal um 10-11% steigert.
Auch Luis Brasi von Imaflora begrüßt die geplanten EU-Auflagen. Für die traditionellen Kautschukzapfer ist das Gesetz eher von Vorteil. Es verbessert ihre Absatzchancen. Transparenz in der Lieferkette stärkt erfahrungsgemäß gerade die kleinen Erzeuger. Unzulässiger Protektionismus klagen dagegen brasilianische Agrarverbände, darunter der mächtige Nationalrat CNA, der die traditionellen Großgrundbesitzer bündelt. André Nasser, Präsident von Abiove, dem Dachverband der Sojaexporteure, fürchtet wiederum höhere Kosten.
Alle Soja- und Sojaprodukte müssen genau getrennt werden. Denn das Schiff, was die Ware nach Europa transportiert, muss alle Vorgaben erfüllen. Das heißt, in der gesamten Logistikkette, der Lagerhalle, im LKW, im Güterzug, im Hafenlager, überall muss auf eine saubere Trennung geachtet werden.
Die Einstufung in 3 verschiedene Risikokategorien verletze zudem das Nichtdiskriminierungsgebot der WTO. Wissenschaftler Norbre winkt ab, das Gesetz gelte genauso für Europas Unternehmen.
Aber wir sind ein wenig besorgt über das, was in Frankreich passierte, als Präsident Macron die Treibhausgasemissionen reduzieren wollte und die Landwirte darauf streikten und aufmarschierten und sich alles Mögliche einfallen ließen, um weiterhin ungebremst fossile Brennstoffe im Verkehr und in der europäischen Agrarproduktion nutzen zu können.
Carole Alacon leitet die Coalition Brasil Clima Florestas Agricultura, ein brasilianischer runder Tisch für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung. Zu den 400 Mitgliedern zählen Konzerntöchter von Bayer, Nestlé und Danone, der Verband der Sojaexporteure, der Mega-Fleischkonzern JBS und der WWF. Alacon findet es problematisch, dass die EU mit ihrem Stichdatum auch solchen Exporteuren den Marktzugang verwehrt, die nach brasilianischem Recht legal roden dürfen. Das brasilianische Forstgesetz erlaubt Eigentümern je nach Region in unterschiedlichem Ausmaß einen gewissen Anteil ihres Grundbesitzes für die produktive Nutzung zu roden. Und welche Gesetze gelten eigentlich im Kongo oder in Peru? Das sind doch lauter unterschiedliche Gesetze. Wie werden dann Grenzen definiert? Das sei doch gerade der Verdienst des EU-Gesetzes, dass es auf die Folgen der Rodungen abstellt, widerspricht Jean-François Timmers, bei der Umweltorganisation WWF, Experte für entwaldungsfreie Lieferketten.
Je nach Standort dürfen Sie in Brasilien bis zu 80% Ihrer Waldfläche legal komplett roden. Wenn das EU-Gesetz nur Bezug auf die jeweils legale Abholzung nehmen würde, könnte es überhaupt keine Schutzwirkung für Klima und Artenvielfalt entfalten. Es verbietet anderen Ländern nicht, die Abholzung legal zu halten. Nur wollen die europäischen Verbraucher solche Produkte nicht kaufen. Das ist ihr gutes Recht.
Außerdem seien die Rodungen überflüssig. Überall in Brasilien gäbe es ausgedehnte, entwaldete, für die Landwirtschaft nutzbare Flächen.
Ein Großteil der Rinderzucht in Brasilien weist eine sehr geringe Produktivität auf. Mehrere Studien belegen, dass sich mit einer produktiveren Herangehensweise die Rinderhaltung vervielfachen ließe, ohne dafür auch nur ein einziges Stück Wald oder Cerrado-Savanne roden zu müssen.
Und sich Tierwohl berücksichtigen ließe. Carole Alacon hat vor allem Bedenken wegen der geforderten Transparenz der Lieferketten. In Brasilien haben wir für die Rückverfolgbarkeit von Rohstoffen keine nationalen Richtlinien, sondern nur vereinzelt Regeln. In der Viehzucht gibt es ein nationales Überwachungsnetzwerk für Rinder, das die Rückverfolgbarkeit insbesondere für den Export regelt. Für Soja gibt es mehrere private Selbstverpflichtungen und Sektorinitiativen, wie das Soja-Moratorium gegen den Anbau in der Amazonasregion. Einheitliche nationale Vorgaben halten wir jedoch für wichtig. Gleichwohl hat das brasilianische Landwirtschaftsministerium begonnen, sich auf die Vorgaben der EU einzustellen. Plattform für ein nachhaltigeres Brasilien nennt sich das System, in dem künftig alle Erzeuger von landwirtschaftlichen Produkten die notwendigen Daten abrufen können sollten. Dabei seien die Voraussetzungen über alle Sektoren hinweg gut, meint Jean-François Timmer vom WWF.
Brasilien verfügt über ein solides geografisches Informationssystem und präzise Entwaldungskarten. Im ländlichen Umweltkataster CAR sind alle Flächen genau kartiert, welche Vegetation, welche Ökosysteme es dort gibt. Und wenn Sie diese Informationen des CAR mit der Strafverfolgungsliste der brasilianischen Umweltpolizei, den Listen über Sklavenarbeit und anderen Informationsebenen verknüpfen, dann haben Sie ganz schnell eine plausible Einschätzung der Lieferkette.
Öffentlich zugänglich sowie kostenfrei abrufbar. Kleine Erzeuger und kleinere Händler seien sowieso von den Pflichten ausgenommen, sagt Timmers.
In Ghana beispielsweise hat der Staat bereits alle Kakaoproduzenten des Landes kartiert, weil sich das Land damit positiv positionieren will. Kleine Erzeuger müssen sich keine Sorgen über irgendwelchen Aufwand machen. Sie müssen nur nachhaltig produzieren.
Aber er gibt zu, dass auf große Unternehmen auch größere Kosten zukommen können. Je nachdem, ob sie ihr ganzes Sortiment auf entwaldungsfrei umstellen oder nur einzelne Produktlinien. Die EU-Kommission hat mittlerweile angesichts der Umsetzungskritik das Inkrafttreten des Gesetzes auf 2026 verschoben. Doch der CDU-CSU-Flügel der Europäischen Volkspartei EVP will mehr, die Regeln stark abschwächen und eine vierte Kategorie einfügen, Länder ohne Risiko. Wenn es seit 1990 keine Entwaldung mehr gegeben habe, müssten diese von Auflagen komplett verschont werden. Geht gar nicht, sagt Jean-François Timmers, denn Waldbedeckung heiße noch lange nicht Waldschutz.
Wenn jemand also beispielsweise in Schweden einen Primärwald rodet und an seiner Stelle dann andere Bäume pflanzt, geht die Artenvielfalt verloren. Das verschlechtert die gesamte biologische Qualität eines Waldes. Das soll offenbar keine Rolle mehr spielen.
Beim Antrag der EVP gehe es um interne Interessen, nicht um den Waldschutz.
Und weil eben dieser Änderungsantrag angenommen wurde, wird nun auch das gesamte Gesetz nochmal durch alle Gremien in der EU gehen müssen. Der Bericht von Jule Reimer zum EU-Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten. Wir bleiben beim Thema Klima. Noch bis zum 22. November läuft die UN-Klimakonferenz für dieses Jahr in Baku in Aserbaidschan. Und während dort wieder Tausende, allen voran die Spitzen der meisten Weltmächte, versuchen, irgendeine Einigung zur Verbesserung des Klimas herbeizudebattieren, hat sich unsere Korrespondentin Sophie Donges im fast 4000 Kilometer entfernten Stockholm auf die Suche gemacht nach konkreten Maßnahmen zum Schutz des weltweiten Klimas. Und gefunden hat sie unter anderem eine Fähre, die fast über das Wasser fliegt. Das aber noch nicht ganz fehlerfrei.
Am Kai steht eine lange Schlange. Zu viele sind gekommen und wollen mit der neuen Fähre fahren. Nicht alle schaffen es auf das Boot. Die Sitzplätze sind schnell belegt.
Nächster Gang.
Vier andere haben sich vorgedrängelt, beschwert sich diese enttäuschte Frau und muss wieder nach Hause gehen. Auf die, die es geschafft haben, wartet eigentlich eine 35-minütige Fahrt in einen Stockholmer Vorort. Das klappt am Ende nicht ganz, doch dazu später mehr. Die futuristische Fähre fährt rein elektrisch und sieht ein bisschen aus wie ein Flugzeug, dem man die Tragflächen unter den Rumpf gebaut hat und eben nicht zur Seite weg. Es sei eine Weltpremiere, ein solches Schiff im Linienverkehr einzusetzen, so der Sprecher des Herstellers Candela, Michael Malberry, stolz. Sobald wir ca. 30 Stundenkilometer fahren, fließt Wasser über die Flügel und erzeugt eine Auftriebskraft, ähnlich wie bei einem Flugzeug. Dadurch schwebt der Rumpf über der Oberfläche, wodurch der Energieverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen Boot um 75-80% gesenkt wird. Klimafreundlich, leise und schnell. Kaum hat die Fähre mit dem Namen Nova den Innenstadtbereich verlassen, gibt der Kapitän Gas. Plötzlich geht es nach oben. Das Boot hebt sich sanft, aber spürbar an. Sofort fällt auf, hinter dem Boot entstehen kaum Wellen, trotz einer enormen Geschwindigkeit. Der Rumpf liegt nicht mehr im Wasser. Erstaunen zeigt sich in den Gesichtern der Fahrgäste. Anna Elmdahl ist eine von ihnen. Sie ist begeistert. Es fühlt sich an wie Fliegen. Wirklich cool. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Fantastisch. Es macht Spaß und es wird mit erneuerbarer Energie betrieben. Da passiert was Neues, das richtig gut sein kann.
Oh, fantastisch.
Die elektrische Fähre überholt mühelos ein mit Schiffsdiesel betriebenes konventionelles Linienboot. Doppelt so schnell soll die Nova sein. Doch nach wenigen Minuten senkt sich die elektrische Fähre plötzlich wieder ins Wasser ab. Ein Techniker, der während der Projektzeit immer mit an Bord ist, zieht seine Kapuze vom Pulli über den Kopf und klappt seinen Laptop auf. Gemeinsam mit dem Kapitän geht er auf Fehlersuche online. Der Sprecher des Herstellers, Michael Meinberg, bleibt zunächst gelassen. Der Vorteil ist, das Boot ist quasi online. Wir können über die Software fast alle Fehler beheben. Wir Ingenieure sehen das Problem und können es hoffentlich lösen, ohne einen Schraubenzieher in die Hand zu nehmen. Am Ende ist aber doch etwas mehr nötig als ein paar Klicks auf dem Laptop. Die Fähre muss an ihrem Ziel für einen Tag außer Betrieb genommen werden. Die Reisezeit war am Ende auch nicht schneller als die des alten Fährschiffes, das kurzfristig überholt wurde. Noch befindet sich die moderne Fähre Nova in einer Projektphase. Bis zum kommenden Sommer, dann will man Bilanz ziehen. Vielleicht fliegen dann in den nächsten Jahren mehrere Boote durch Stockholms Wasserstraßen.
Sophie Donges hat für Kontinent das europäische Magazin von Antenne Saar und SR Kultur aus Stockholm berichtet. Wir kommen nach Italien. Dort gehören rubbellose Sportwetten und Lotterien zum normalen Alltag. Das Glücksspielangebot in Italien ist riesig. So riesig, dass die italienische Glücksspielindustrie in diesem Jahr einen neuen Einnahmerekord aufstellen wird. Und wenn das noch nicht reicht, um den Umfang nachvollziehen zu können, Italienerinnen und Italiener geben im Schnitt mehr Geld für Lose und Wetten aus als für ihre Gesundheitsversorgung oder die Bildung. Demgegenüber steht die hässliche Seite dieses Industriezweiges, die Spielsucht. Die Menschenleben ruiniert. Und ausgerechnet jetzt plant die italienische Regierung im neuen Haushalt die Mittel zur Bekämpfung und Prävention dieser Krankheit zu kürzen. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, will der Finanzminister das Angebot an Glücksspiel auch noch ausweiten. Tillmann Kleinjung mit dem Blick auf diese besondere Situation.
Eine Kaffeebar in Rom, Nähe Vatikan. Sofia Cecilia verkauft hier nicht nur Espresso, Cappuccino, Cornetto. Hinter ihr hängen aufgereiht an einer langen Schnur verschiedenste Lose. Bunt, verführerisch, preiswert. Einstiegspreis 1 Euro. Besonders beliebt, sagt sie, sind die rubbellose Gratta e Vinci. Und dann gäbe es ja noch die regionalen und nationalen Lotterien. Allen voran Super Ena Lotto, das regelmäßig Schlagzeilen macht wegen des gigantischen Jackpots. Das Angebot an Glücksspiel ist in Italien riesig und die Nachfrage auch. 147 Milliarden und 700 Millionen Euro haben die Italiener im Jahr 2023 für Glücksspiele ausgegeben. Und in diesem Jahr werden es am Ende über 160 Milliarden sein, schätzt der Soziologe Maurizio Fiasco, Präsident der Vereinigung zur Erforschung des Glücksspiels. Wir geben 60% mehr dafür aus als Deutschland, das jedoch 40% mehr Einwohner hat. Aber wir fördern das Glücksspiel weiter und das ist nicht ratsam für eine Politik, die das Land aus der Krise führen will. 1,5 Millionen Italienerinnen und Italiener weisen ein problematisches Glücksspielverhalten auf, bis hin zur Spielsucht. So steht es im Bericht der Nationalen Gesundheitsbehörde aus dem Jahr 2018. Angesichts der vor allem seit der Covid-Krise rasant gestiegenen Ausgaben für Lotterien und Wetten dürfte die Zahl der Betroffenen heute deutlich höher liegen. Eine richtige Epidemie mit dramatischen Folgen für die Betroffenen. Der Schauspieler und Komiker Daniele Racco erzählt im Radiosender Rai Uno von seiner Sucht. Eine Sache, die mir bewusst geworden ist, ist die verlorene Zeit. Das Geld mag für die einen viel sein und für andere wenig, während die Zeit für alle gleich ist. Ich habe 7 Jahre meines Lebens verloren. Schätzungen gehen von 140 Millionen Arbeitstagen aus, die bei Sportwetten, vor Glücksspielautomaten oder am Computer verzockt werden. Und dennoch will die Regierung Meloni das Angebot ausweiten. Im Haushaltsentwurf, der gerade im Parlament beraten wird, sind bereits zusätzliche Einnahmen aus der staatlichen Lotterie mit eingerechnet, erklärte Finanzminister Giancarlo Giorgetti bei einer Anhörung im Haushaltsausschuss. Neben einem Fonds für den Wiederaufbau ist auch ein Fonds für nationale Notfälle vorgesehen. Dieser Fonds soll durch die Einnahmen aus einer zusätzlichen Lottoziehung gespeist werden. Was bisher vorübergehend möglich war, wird jetzt dauerhaft eingeführt. Eine zusätzliche Ziehung der Lottozahlen, um nationale Notfälle zu bewältigen. Gleichzeitig streicht die Regierung 50 Millionen Euro, die zur Bekämpfung der Spielsucht gedacht sind. Ein Fonds, der einmal eingerichtet worden war, um Präventionsmaßnahmen und Therapien zu koordinieren. Für Maurizio Fiasco ist klar, hier knickt die Regierung vor der Glücksspielindustrie ein. Das war eine Maßnahme, um dem aggressiven Druck der Industrie etwas entgegenzusetzen. Und wenn das nicht gelingt, ist klar, dass wir alle Schleusen für eine Neubelebung des Konsums, der Sucht und der damit verbundenen Funktionsstörungen eröffnen. Regierung und Opposition streiten gerade heftig über den Haushalt für das Jahr 2025. Das Thema Glücksspiel wird dabei nicht einmal am Rande erwähnt.
Und mit diesem Bericht von Tilman Kleinjung endet diese Ausgabe von Kontinent, das europäische Magazin. Diese und alle anderen Ausgaben gibt es auch zum Nachhören als Podcast in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Mal, sagt Florian Mayer. Tschüss.